Wo unsere Tochter vor 14 Tagen zu Besuch war, hat sie gesagt, es gibt auf Netflix eine neue Serie, die heisst Curon. Die spielt in Norditalien, um genau zu sein, genau in meiner Heimat, dort wo ich herkomme. Zwei Dörfer weiter. Das ist eine Horrorserie. Ich bin nicht so ein Freund von Horrorgeschichten, aber es hat mich fasziniert, weil so ein bisschen eine Straube-Geschichte hat sich nicht weit weg von dort ereignet, von dem Turm, der in dieser Serie heisst, wenn er läutet, dann passiert immer irgendetwas Verrücktes, Horrormäßiges. Bei uns, in dem Haus hier, wo ihr seht, wo das Haus ist von meiner Grossmutter und ich hier rechts unten mit der Lederhose bin ich und der in der Mitte ist mein Grossvater, dort hat sich eben auch ein bisschen Straube-Geschichte ereignet. Die Sippe hat beschlossen, miteinander, also Brüder, Schwestern und Grossmütter und so, miteinander zu bauen. Und sie haben gebaut miteinander. Ein Onkel hat ein bisschen Geld gehabt, die anderen nicht. Und dann haben sie gesagt, die einen arbeiten und die anderen, und er gibt das Geld. Und er hat dann das Haus, ohne dass die anderen gewusst haben, einfach auf seinen Namen eingetragen. Das hat dann ein bisschen Unmut gegeben. Während dem Bauen ist er runtergefallen in so eine Hirnmulde und war nachher querschnittsgelähmt und im Rollstuhl. Sinnigerweise, als das Haus fertig war, also das ist der Zustand von fertig praktisch oder für lange Zeit, gewesen, hat er immer im ersten Stock gewohnt und alle anderen unten. Und die Verwandtschaft von mir, die in diesem Haus gewohnt hat, die waren so wie in einem Gefängnis von Unversöhnlichkeit. Man hatte nichts miteinander zu tun gehabt. Die einen waren im ersten Stock, die anderen haben im EG geführt. Ich bin praktisch meine ganze Kindheit, als ich immer dort in Ferien bin und so, bin ich praktisch nie im ersten OG gewesen. Weil man hat einfach gesagt, die sind nicht gut, oder? Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Man hat einander auch ein bisschen das Leid gewerkt ab und zu. Man hat natürlich immer bei allem und jedem den anderen unterstellt, dass sie böse Absichten haben. Und man hat so Allianzen gebildet innerhalb der Verwandtschaft. Sie waren gefangen in einem Gefängnis von der Unversöhnlichkeit. Und ich glaube, so Gefangene von einer Unversöhnlichkeit, da ist nicht nur mein Sippen davon betroffen, sondern das ist ein Phänomen, das es ja noch viel mehr gibt, wo sehr oft vorkommt. Und das Gute ist, oder das Hoffnungsvolle, es gibt auch Familien, die aus so einem Gefängnis von der Unversöhnlichkeit ausgebrochen sind. Und eine so Familie ist die Familie vom Isaac. Und die Familie vom Isaac ist so wie bei vielen Vätergeschichten der Patriarchen, das sind zerrüttete Familienverhältnisse gewesen. Die Geschichte handelt ja von einem Ehepaar, von Eltern, die beide ihr Lieblingskind hatten. Und durch das unheimlich viel Leid über die Familie und die Verwandtschaft gekommen ist. Es handelt von zwei Brüdern, die schon im Mutterleib miteinander gestritten haben oder gekämpft haben. Und nachher ist der Streit natürlich eskaliert, wo der Jakob im Esau das Erstgeburtsrecht abgerungen hat und ihn betrogen hat, um den Segen vom Vater. Und er hat sofort beschlossen, der Jakob zu töten, der Esau. Und ich lese euch jetzt das vor, aus 1. Mose. Esau hasste Jakob, weil dieser ihn um den Segen betrogen hatte. Er nahm sich vor, wenn mein Vater gestorben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. Aber Rebekka erfuhr von seinem Plan und ließ Jakob zu sich rufen. Dein Bruder will sich an dir rächen und dich umbringen, flüsterte sie ihm zu. Darum befolge meinen Rat, flieh zu deinem Bruder nach Haran. Also in diesem Konflikt, da ist eigentlich die Eskalationsstufe sofort auf dem höchsten Punkt gewesen. Der Esau hat beschlossen, ich bringe den Jakob um. Und Rebekka natürlich hat müssen zu ihrem Lieblingskind schauen. Und er hat gesagt, los, du musst fliehen. Du musst zu deinem Onkel, zum Laban gehen. Und auf dieser Flucht zum Laban ist er ja jemandem begegnet, der noch viel der grössere Tricker war, oder? Noch viel mehr Tricks auf Lage hatte. Er hat ihn ja über den Tisch gezogen bei der Brutwahl, hat ihn zweimal arbeiten lassen, hat zuerst die ältere Tochter ihm gegeben. Und der Jakob hat sich revanchiert, hat wiederum den Laban eigentlich ein Beziehen gelegt und hat sich ja durch eine List, durch einen Trick, hat sich eine grosse Herde können zusammensammeln und ist so zu Reichtum gekommen. Und das hat natürlich wiederum Streit gegeben, weil die Söhne vom Laban, die haben gesehen, dass ihr Erbe irgendwie flöten geht. Und es war klar gewesen, dass er dort keine Zukunft mehr hat. Aber wo hat er hin sollen? Er ist da hin geflohen. Heim hat er auf keinen Fall wollen. Das war ja der Bruder, der ihm vermutlich immer noch nach dem Leben trachtet hat. Und erstaunlicherweise hat ihn Gott genau dort hin zurückgeschickt. Es heisst, nach dieser Geschichte, die eben mit dieser Trickserei, mit dieser Herde, eines Tages erfuhr Jakob, dass Labans Söhne über ihn schimpften. Der Kerl ist ein Dieb, alles hat er sich vom Vater unter den Nagel gerissen. Auf unsere Kosten ist er reich geworden. An Labans finsterer Miene bemerkte Jakob, dass auch sein Onkel nicht mehr so auf seiner Seite stand wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob: Geh wieder zurück in das Land deiner Väter und zu deinen Verwandten. Ich bin mit dir. Ich werde dich beschützen. Es ist ja eigentlich verrückt, dass Gott den Jakob ausgerechnet wieder heim zu seinen Verwandten schickt. Zu seiner manipulativen Mutter, zum Vater, den er über den Tisch gezogen hat, und zum Bruder, der ihn umbringen wollte. Das war ja eigentlich eine verrückte Anweisung in diesem Moment. Weil die Anweisung, die ist doch, hat unheimlich Angst gemacht, beängstigend gewesen. Und es war eine, die herausgefordert hat. Es wäre viel einfacher gewesen, irgendwo noch immer davon zu springen. Es war beschämend, wieder seinem Bruder unter die Augen zu kommen und seinem Vater. Und es war riskant, weil er ja davon ausgehen musste, dass der Bruder ihn immer noch umbringen wollte. Aber die Anweisung war auch noch etwas anderes. Es war eine Chance, dass er in die Freiheit kommen konnte. Denn es ist so befreiend, wenn man Versöhnung erlebt. Und ich glaube, das können wir alle bestätigen. Wir alle haben doch das schon erlebt, wie man aufatmen kann, wenn man sich mit jemandem wieder versteht und sich versöhnen konnte. Und das hat Gott gewusst. Und darum hat er ihn heimgeschickt, damit er seine Vergangenheit aufarbeiten kann und damit er in die Freiheit kommen kann. Und das Gute oder das Verrückte an dieser Geschichte ist, für einmal hat Jakob wirklich das Richtige gemacht und ist heimgegangen. Und dann heisst es, und das ist ein längerer Text, aber ich möchte euch den vorlesen, weil man will ja die biblische Grundlage haben. Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der sich gerade in Edom im Land Seir aufhielt. Sie sollten Esau diese Nachricht überbringen: Ich, Jakob, dein Diener, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe, Ziegen sowie Sklaven und Sklavinnen erworben. Jetzt sende ich dir, meinem Herrn, diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Die Boten kamen zurück und meldeten: Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. Jakob wurde vor Angst gepackt. Schnell teilte er seine Leute und das Vieh in zwei Gruppen ein, weil er sich dachte, wenn Esau eine Gruppe angreift und alles niedermacht, können wenigstens die anderen entkommen. Ein bisschen später heißt es: Über Nacht blieb Jakob noch im Lager. Er bereitete ein Geschenk für Esau vor, um es vorauszuschicken. 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Schafe, 20 Schafböcke, 30 säugende Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Er stellte sie in Herden zusammen und übergab jedem seiner Knechte eine. Sie sollten vorausziehen und zwischen den einzelnen Herden Abstand halten. Kaum war Jakob weitergezogen, da sah er auch schon Esau, wie er mit 400 Mann anrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägde mit ihren Kindern mussten vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren, mit ihren und ganz zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst lief an der Spitze des Zuges und verbeugte sich 7-mal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Dann betrachtete Esau die Frauen und die Kinder. Wer sind sie? Fragte er. Das sind die Kinder, die Gott deinem Diener geschenkt hat, antwortete Jakob. Die beiden Mägde mit ihren Kindern kamen näher und verbeugten sich vor Esau, ebenso Lea mit ihren Kindern und schließlich Rahel mit Josef. Warum hast du mir diesen großen Herden entgegengeschickt? Fragte Esau. Sie sind ein Geschenk für dich, meinen Herrn, damit du dich mit mir versöhnst, erklärte Jakob. Aber Esau erwiderte, ach, mein Bruder, ich habe schon selbst genug, behalte es doch. Nein, bitte nimm mein Geschenk an, bat Jakob, als Zeichen, dass du mich wieder annimmst. Als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selbst sehen, so freundlich bist du mir begegnet. Nimm es also an. Ich habe es von Gott beschenkt bekommen und ich habe es wirklich alles, was ich brauche. So drängte Jakob und Esau gab schließlich nach. Jetzt können wir zusammen weiterziehen, schlug Esau vor. Ich gehe mit meinen Leuten voraus und zeige euch den Weg. Aber Jakob entgegnete, mein Herr, du siehst, dass ich kleine Kinder bei mir habe. Auch meinen Herden gibt es viele säugende Schafe, Ziegen und Rinder. Wenn ich die Tiere nun einen Tag überanstrenge, sterben sie. Darum ist es besser, wenn du schon vorausziehst und wir später nachkommen. Dann kann ich mich nach dem langsamen Tempo der Kinder und der Jungtiere richten und dich in Seir wieder treffen. Aber ich lasse wenigstens einige meiner Männer zum Schutz bei dir, erwiderte Esau. Nein, das ist nicht nötig, wehrte Jakob ab. Wichtig ist für mich nur, dass du mich wieder angenommen hast. Dann machten sich beide auf den Weg. Esau kehrte nach Seir zurück und Jakob zog nach Sukkot. Dort baute er ein Haus und für seine Herden fertigte er Hütten an. Darum trägt der Ort den Namen Sukkot, Hütten. Die Geschichte zeigt, wie befreiend Vergebung sein kann und wie sehr man durch Unversöhnlichkeit noch gefangen sein kann. Der Jakob im ersten Moment war noch gefangen in seinem Schuldgefühl. Nach der Rückkehr schickt er Boten voraus zum Esau. Er hat grosse Angst noch, weil er einfach noch ein schlechtes Gewissen hat. Und nachher versucht er irgendwie, den Esau gnädig zu stimmen und hat einen Haufen Sachen, die er ihm schickt. Und er ist sehr unterwürfig. Er nennt sich selber Diener und Knecht und so. Er gibt sich sehr unterwürfig. Und er versucht, das, was dem Esau entgangen ist, den Segen, den versucht er ihm zu ersetzen durch das, was er ihm geben möchte. Der Jakob handelt eigentlich wie einer, der noch voll ist von Schuldgefühl. Und erstaunlicherweise, der Esau, der hat gehandelt wie ein Mensch, der in die Freiheit gekommen ist. Er rennt dem Jakob entgegen und umarmt ihn und küsst ihn. Und das ist ein Zeichen, ein starkes Zeichen, dass er eben vergeben hat und dass er in die Freiheit gekommen ist. Dass er frei geworden ist von dem Hass und von dieser Wut und von dem Ärger und vom Neid und von der Enttäuschung, die er hatte, wo ihm der Segen geraubt worden ist. Und wie frei, dass er geworden ist, der Esau, das zeigt sich eigentlich dort drin, dass er ganz gelassen reagiert, wo der Jakob ja wieder einmal in alter Manier einen Trick anwendet, eine Strategie, die möglichst schlau ist, oder, um ihm begegnen. Er schickt ja die Boten voraus, macht Geschenke, oder macht er dann, und er macht es ja so, dass er die Leute, die ihm etwas bedeuten, die sind ganz am Schluss vom Zug. Und die weniger wichtig sind, die tut er vorausschicken. Also das ist nicht sehr schmeichelhaft. Die Lieblingsmenschen kommen ganz am Schluss. Und wenn der Esau nicht irgendwie versöhnt gewesen wäre mit seiner Vergangenheit und mit dem, was mit dem Jakob passiert ist, dann hätte es ihm gerade den Deckel gelüpft. Der wäre sofort verrückt worden. Aber das ist er nicht, sondern er konnte ganz entspannt fragen, was willst denn du mit dem ganzen Tamtam und mit all diesen Geschenken bewirken? In einer Gelassenheit. Und ein anderes Zeichen ist, dass er Freiheit hatte, dass sie einen getrennten Weg gehen konnten. Im ersten Moment denkt man ja bei dieser Versöhnungsgeschichte, der eine ist auf Seir und der andere auf Sukkot und eigentlich haben sie nachher nichts mehr miteinander zu tun gehabt, bis erst dann wieder, wo der Vater gestorben ist. Und man könnte sagen, wenn Leute getrennte Wege gehen, dann ist keine Versöhnung passiert, keine richtige. Aber ich glaube, man kann versöhnt sein und getrennte Wege gehen. Man kann sich versöhnen und der andere in Frieden ziehen lassen. Ich glaube, das ist zum Beispiel im Fußball bei einem Transfer so. Wenn jemand gehen möchte und man ihn eigentlich behalten und vielleicht auch enttäuscht ist, dass er weiterziehen will in eine andere Liga, die ihm mehr Geld einbringt und so weiter, dass man sagt, ich lasse dich in Frieden ziehen. Oder bei Kind. Ich denke bei eigenen Kindern, dass man sie im Frieden ziehen lässt. Es ist ja nicht immer so einfach, mit erwachsenen Kindern im gleichen Haus zu wohnen. Ich kann hier ein Lied singen davon, oder? Und dann ist es vielleicht wirklich besser, dass man sagt, du, ich glaube, du musst selber wohnen. Hier daheim gibt es laufend Missverständnis und Streit. Und dann kann man im Frieden Kinder ziehen lassen und versöhnt. Oder auch bei einem Geschäft, wenn man das irgendwie aufteilt, bei einer Betriebsaufteilung. Dass man dem anderen im Frieden ziehen kann. Versöhnt den anderen ziehen lassen. Ich denke, Ruth und der Werner Toggenburg hätten das auch machen können mit den Flüchtlingen von letztem Samstag, oder? Wir können im Frieden sie ziehen lassen und versöhnt. Das ist möglich. Der Jakob hat das können. Der Esau hat das können. Er hat den Jakob können im Frieden ziehen lassen und hat sich können wieder mit ihm treffen können, wo der Vater beerdigt worden ist. Das heisst, Isaac starb im Alter von 180 Jahren nach einem langen und erfüllten Leben. Esau und Jakob begruben ihn. Und das sind auch die fünf Worte, die Geschichte abschließen. Die Versöhnungsgeschichte. Und angefangen hat sie ja mit dem Ausspruch, wo der Esau gesagt hat, ich bringe ihn um. Und in der Zwischenzeit hat ein Versöhnungsprozess stattgefunden, wo beide Männer in die Freiheit gekommen sind. Und zentral für diesen Prozess ist eigentlich ein Ausspruch vom Jakob, wo er eben sagt, wo ich in dein Gesicht geschaut habe, dann ist es so gesehen, wie wenn mich Gott anschauen würde. So freundlich bist du mir begegnet. Er sagt eigentlich damit, wo du mich angeschaut hast, dann hast du einen Blick gehabt, wo Gottes Gnade drin sichtbar worden ist. Und darum habe ich erwartet, dass du so gnädig handelst, wie Gott an mir oder an dir gehandelt hat. Und ich glaube, das ist ein Kernsatz, wenn es ums Vergehen geht. Der andere so anschauen mit Gottes Blick, dass er einem in mir selber, in meinem Blick, Gottes Güte und Treue und Vergebungsbereitschaft erkennen kann. Und dass ich mich ihm gegenüber dann so verhalte, wie Gott sich mir gegenüber verhaltet, hat schon und auch sich dem anderen gegenüber verhalten würde. Und das ist eine zentrale Einstellung, die eigentlich in diesem Satz zum Ausdruck kommt. Und Jesus greift das in einem Gleichnis auf, im Neuen Testament, in einem bekannten Gleichnis. Ein Gleichnis von dem Schuldner, der nicht hat vergeben. Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, habt noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu seinem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn und schrie: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, der ihm die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Das Gleiche wird mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. In diesem Gleichnis, Gott sagt genau um das, wo der Esau und der Jakob erlebt haben miteinander. Es geht eigentlich um das, wo der Jakob im Esau seinen Blick erkannt hat. Dass man jemandem mit dieser Gnade begegnet, wo man von Gott bekommen hat. Und in diesem Gleichnis, Gott sie eigentlich auf den Punkt gebracht, geht es eigentlich darum, jemanden frei zu lassen und selber frei werden. Der König hat ja den Knecht frei gelassen und hat die Erwartung gehabt, dass er auch den anderen Schuldner frei lassen wird. Und er hat eigentlich eine Warnung ausgesprochen, Jesus, da in dem Gleichnis, und sagt, wenn man das nicht macht, der andere auch frei lassen, dann vergibt Gott einem nicht, aber man wird auch nicht frei werden. Und darum muss man frei lassen. Man muss Menschen frei lassen, die einem etwas Unrechts da haben, damit man selber in die Freiheit kommt. Und ich meine, ein Beispiel ist Südafrika, wo so viele Jahre von der Apartheid so viel Leid über die schwarze Bevölkerung gebracht haben. Und nachdem das Regime aufgelöst worden ist, haben sie müssen vergeben. Sie haben müssen loslassen. Sonst wäre niemals ein normales Leben zwischen den verschiedenen Hautfarben möglich gewesen. Und sie haben das gemacht, sie haben es fertig gebracht. Und es ist etwas an Versöhnung geschehen, wie es beim Esau und beim Jakob auch passiert ist. Der Esau hat den Jakob frei gelassen. Er hat ihn aus dem Zwinger rausgelassen. Er hat ihn loslassen und hat sich versöhnen. Er hat loslassen, was ihn gehindert hat an der Versöhnung. Und an dem hapert es zusammen, dass man nicht loslassen kann, was einem hindert an einer Versöhnung. Verletzungen, Verlust, alte Familiengeschichten, wie in meiner Verwandtschaft, Unrecht, Erwartungen, die man vielleicht hatte, Erniedrigungen, die man erdulden musste, oder ein Schaden, den man davon getragen hat. Aber der Esau konnte das loslassen. Er hat die alten Geschichten von den Heimen und die Bevorzugungen hat er einfach ablecken. Er hat auch ablecken, dass er einen Schaden erlitten hat durch den Verlust vom Segen. Und er hat keine Wiedergutmachung verlangt. Er hat genau darauf verzichtet. Der Jakob hat ihm ja eine Wiedergutmachung bringen. Aber er hat darauf verzichtet. Und ich glaube, das ist, was Vergebung und Versöhnung beinhaltet. Dass man auf Wiedergutmachung verzichtet und den Schaden selber trägt. Und das sind ganz verschiedene Bereiche, wenn man vergeben möchte, dass man bereit ist, keine Wiedergutmachung zu nehmen und den Schaden zu tragen. Verbale Verletzungen, dass man den Schaden trägt, dass man damit lebt. Ein Verlust, wenn irgendetwas kaputt gegangen ist, dass man den Schaden trägt. Eine Bloßstellung, dass man den Schaden trägt, dass vielleicht andere einen falschen Eindruck haben von mir. Oder Untreue, dass man den Schmerz parat ist zu tragen. Oder auch in einem Krieg, wenn man nicht in einem gewissen Mass parat ist, einen Schaden, der einem zugefügt worden ist, zu tragen, wird es nie zu einer Versöhnung kommen. Es wird nie passieren. Wer vergibt, verzichtet auf Wiedergutmachung und trägt den Schaden selber. Und das ist eigentlich genau das, was Gott gemacht hat mit uns allen. Er hat auf Wiedergutmachung verzichtet und hat den Schaden selber getragen. Der Schaden ist ja die ewige Trennung von Gott und letztlich der Tod. Und darum ist Jesus für uns gestorben. Er hat den Schaden selber getragen. Und er hat auf Wiedergutmachung verzichtet. Und das bedeutet loslassen. Dass Gott nicht ohne, dass man loslässt. Und der Esau hat das genau gemacht. Er hat auf die Ansprüche von Wiedergutmachung verzichtet. Und ist in die Freiheit gekommen. Und er ist auch bereit gewesen, die Vorstellung loszulassen und aufzugeben, wie eine Versöhnung aussehen sollte. Seine Vorstellung, das merkt man ja in dieser Geschichte, die war, dass sie als Brüder wieder zusammen dagegen ziehen. Das war seine Vorstellung von Versöhnung. Und der Jakob hätte ja das nicht wollen. Er hat das sehr diplomatisch und nachher immer direkt gesagt, dass er das einfach nicht will. Und der Esau hat die Größe gehabt, das zuzulassen. Aber ich glaube, viele Menschen haben Mühe damit, die Vorstellung, wie Versöhnung aussehen sollte, loszulassen. Die Vorstellung davon, wie gross das Träume von jemandem sein muss, damit man sich versöhnen kann. Oder wie die Entschuldigung aussehen muss, damit man sich wieder finden kann. Oder wie tief das die Einsicht von dieser Person sein muss, dass Versöhnung möglich ist. Wie intensiv die Beziehung nachher ist. Oder wie das Arrangement nachher aussieht, damit man einen gemeinsamen Weg findet. Detail von Absprachen. Der Esau konnte die Vorstellung aufgeben, wie Versöhnung aussieht. Und er konnte auch die Vorstellung loslassen, wie der Jakob sein und handeln müsste. Er konnte ihm vergeben, obwohl sie nachher getrennte Wege gegangen sind. Der Jakob klar signalisiert hat, ich möchte meinen eigenen Weg ziehen. Und er hat ihm vergeben und sich versöhnt, obwohl er gemerkt hat, dass er immer noch der gleiche Trickser war wie vorher. Trotzdem hat er ihm vergeben und er ist selber frei geworden. Und das muss man loslassen. Erwartungen, wie Versöhnung aussieht und Erwartungen, wie Menschen sein sollten. Der Esau hatte sicher Erwartungen, wie sein Bruder hätte sein sollen. Und wir haben ja auch Vorstellungen, wie Menschen sollten sein in unserem Umfeld. Wir haben Wunschvorstellungen und Erwartungen, wie unsere Kinder sind, wie die Eltern sind, der Chef und Mitarbeiter sind, Freunde, Kunden, Pastor, Gemeinglieder, Flüchtlinge. Und die Wirklichkeit ist meistens anders. Das ist nicht so wie unsere Erwartungen. Und wenn man wirklich in die Freiheit kommen will, dann muss man die unerfüllten Erwartungen loslassen können. Sonst wird die Versöhnung immer wieder sabotiert werden. Man muss Menschen annehmen können, wie sie sind. Sonst wird man automatisch verbittert sein. Man muss die eigenen Kinder so nehmen, wie sie sind. Da kann man zuallererst im eigenen Umfeld üben. Auch die Eltern muss man annehmen, wie sie sind. Flüchtlinge muss man annehmen, wie sie sind. Es ist befreiend, wenn man Erwartungen loslassen kann. Und es ist Versöhnung möglich. Die Frage ist, wo müsstest du Erwartungen an Menschen loslassen? Wo müsstest du Menschen loslassen? Beim Esau war der Jakob. Und weil er ihn konnte loslassen und die Erwartung an Versöhnung und an die Person von Jakob, hat er ihn freilassen und er ist selber in die Freiheit gekommen. Und ich glaube, das ist das Geschenk, das jeder von uns sich selber machen kann und den Menschen in seinem Umfeld. Denn man wird frei von Hass, von Groll, von Wut, von Bitterkeit, Neid und Missgunst. Und man kommt raus aus einer Opferrolle. Man ist nicht mehr gefangen in der Rolle als der, der betrogen worden ist, eine schwere Kindheit hatte, schwierige Familienverhältnisse, gemobbt worden ist vielleicht, benachteiligt worden ist, übergangen ist. Man kommt in die Freiheit. Und der Esau ist in die Freiheit gekommen. Wäre er in der Opferrolle geblieben, und hat nicht vergeben, dann wäre er immer noch das Opfer gewesen von seinem Bruder, der ihn über den Tisch gezogen hat, wäre immer noch das Opfer gewesen, dass ihm der Segen abhanden gekommen ist. Er wäre immer noch das Opfer gewesen von einer Mutter, die seinen Bruder eklatant bevorzugt hat. Aber der Esau hat sich entschieden, die Opferrolle nicht anzunehmen und anstattdessen zu vergeben und ist in die Freiheit gekommen. Selber frei geworden und hat der Jakob frei lassen. Und hat können sagen, als Mann, der frei ist, was willst du mit all diesen Geschenken? Ich brauche doch die gar nicht. Behalte sie doch. Ich habe genug. Und das sind Worte von einem Mann, der hat können vergeben, den Bruder frei gelassen hat und selber in die Freiheit gekommen ist. Wo solltest du vielleicht loslassen? Wer solltest du loslassen? Wo solltest du aus der Opferrolle kommen? Ich bete jetzt, dass Gott uns das zeigt, wo das vielleicht der Fall ist und uns den Mut schenkt, in diesen Punkten auch vorwärts zu gehen. Während der Lobpreiszeit ist die Möglichkeit, bei Gebet und Sagen vielleicht auch sich Mut zusprechen zu lassen, für so eine Situation, dass man die in Angriff nimmt. Oder vielleicht etwas ablecken und einfach bewusst bei jemandem eine Person freizulassen. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Möglichkeit geschenkt hast, durch deinen stellvertretenden Tod, dass wir loslassen können. Dass wir handeln können wie du. Dass wir befreit werden dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wer wir freilassen müssten vielleicht. Und dass du uns Kraft gibst, das zu tun. Amen.